Was sind eigentlich nötige Treffen, was sind eigentlich nötige Reisen, was ist nötig und was ist unnötig und wer definiert das? Der gesunde Menschenverstand, Regeln, die Moral, ich weiß es nicht, ich kann es mir nur zusammenreimen. Ich bin gespannt, was Serge Lochthofen dazu sagt. Hallo Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und natürlich unsere Zuhörer und wünsche Ihnen eine nicht ganz so graue Woche, wie heute der Morgen ist.
Das ist ja auch so eine Gefühlssache, da legt sich so ein Mehltau und so ein bisschen ein mulmiges Gefühl auf die Seele. Bei Ihnen auch?
Ja, aber trotzdem, wir haben es ja schön, wir haben ja auf den Regen gewartet. Wenn ich den Flutgraben sehe oder die Ilm oder die Flüsse hier, die füllen sich wieder. Ein Teil der Bäche, die fast ausgetrocknet oder ganz ausgetrocknet waren, sind wieder mit Wasser gefüllt. Also es ist schon auch ganz gut, dass man ein bisschen Normalität zurückkehrt und zum Herbst gehört halt auch ein bisschen Regen. Soll ja auch wieder verdächtig warm werden die nächsten Tage.
Ja, ich meinte nicht nur das Wetter, das auch, sondern auch die drohende Veränderung, jetzt eine zweite Welle und all das Ungewisse, was kommt.
Naja, es gibt ja bei uns hier führende Politiker, die behaupten, es gibt keine zweite Welle, es gibt keine Ansteckungsgefahr und so weiter und so weiter. Also das heißt, auch das ist eine Wahrnehmung dieser Realität. Trotzdem, ich fange mal an, einfach immer den Blick aus Deutschland raus, drumherum, Spanien, Frankreich, wenn wir Paris und Madrid nehmen, die Städte, die wir ja gerne irgendwann mal besucht haben, da ist die Sache schon ziemlich hart. Und insofern, sage ich mal, haben wir durch den Vorlauf, den die im negativen Sinne haben, immer noch eine Chance, das Ganze ein bisschen vernünftiger zu machen. Und ob uns das gelingt, hängt davon ab, wie viele vernünftige Leute es in diesem Land gibt. Letzte Mal im Frühjahr ist es gelungen, jetzt stöhnen alle und ächzen und sagen, wie schlimm das alles ist. Ich erinnere nur daran, wie gesagt, die Generation vorher, die war nur in Stalingrad mal gewesen und die meisten sind nicht zurückgekommen. Das heißt also, wir haben schon, sagen wir, gemessen an dem, was so in der Welt passiert ist, eigentlich ein sehr luxuriöses Leben, selbst mit einem Mundschutz davor. Und insofern verstehe ich auch die Kanzlerin, wenn sie ganz sachlich, ruhig, aber eben in der Sache ziemlich konsequent sagt, pass auf, was wir jetzt tun, das hängt von uns ab. Das kann uns niemand von draußen oder von irgendwo her geben. Also das heißt, jeder Einzelne hat Verantwortung und wie wir wissen, gibt es eben halt viele, die auch keinerlei Verantwortungsgefühl haben und die müssen wir im Auge behalten.
Trotzdem ist es ja ein neuer Aushandlungsprozess. Es sind so erstmal Gewissheiten weg und dann auch so Regeln, wo nicht klar ist, wer macht die eigentlich? Macht das das Parlament? Wie ist es mit der Gewaltenteilung? Das ist doch neu auszuhandeln und noch nicht so klar. Darf man darauf zweifeln?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, jeden Tag tun wir das. Muss ich jetzt an dieser Stelle tragen etwas oder muss ich nicht tragen? Mit wem darf ich mich treffen? Ich glaube, das, was man als Chaos, als Wirrwarr, als Kakophonie betrachtet, ist eigentlich ein für Deutschland normaler Zustand. Das heißt, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage etwas günstiger als in Thüringen günstiger als in Nordrhein-Westfalen oder jetzt in Bayern. Und es ist vernünftig, wenn man darauf reagiert. Solange man nicht täglich in allen 15 oder wie viele Bundesländern unterwegs ist, sei jetzt mal, ist es ja auch kein Problem. Heute lässt sich die Information ja ohne weiteres finden. Das heißt, ich glaube, es gibt ein viel, ja, heiße Luft, die da auch drumherum entsteht. Das ist eine ernste Situation. Wir müssen überlegen, wie weit können wir das öffentliche Leben, sag ich mal, so beruhigen, dass es eben halt keine größere Ansteckungsgefahr bietet, ohne dass wir wie im Frühjahr die Wirtschaft und die Schulen und die anderen Dinge gefährden. Darum geht es jetzt im Augenblick eigentlich. Und da glaube ich, nützt uns der gesunde Menschenverstand hier am weitesten. Wir merken plötzlich, dass Gegenden wie Sömmerda oder das Eichsfeld, die eigentlich im Frühjahr ganz gut durchmarschiert sind, plötzlich zu Hotspots werden. Wir haben mehrere Hotspots in Thüringen, Sachsen-Anhalt hat keine. Das heißt also, es gibt da immer noch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Und wir sollten uns dementsprechend verhalten. Ich war ja die ganze Zeit auch der Meinung, die Durchsetzung der Dinge muss natürlich konsequenter sein. Das heißt, ich bin schon dafür, dass Leute, die ganz bewusst ohne Maske rumlaufen und auch noch provozieren, dass die ihr ein richtiges Ding draufkriegen, 250 €, wie in Bayern, finde ich angemessen, beim zweiten Mal 500 und beim dritten Mal von mir aus 1000. Gleiches gilt aus meiner Sicht auch für die Geschäfte. Die Leute müssen achten darauf, dass sie niemanden bedienen, der keine Maske hat. Da sind wir schon ein bisschen sicherer dran, als eben halt in den Ballungsräumen Nordrhein-Westfalens, wo es in noch viel schwerer ist, das Ganze durchzusetzen. Also, Augenmaß, Ruhe. Ich glaube, Deutschland hat eine gute Chance, wenn wir vernünftig sind.
Der harte Brexit, das wäre die Tagesmeldung oder die Meldung der Woche, des Monats gewesen, aber das rückt so ein bisschen in den Hintergrund, kann das sein?
Ja, angesichts dessen, was so in Europa los ist, gerade mit der Pandemie, glaube ich, sind alle einfach genervt und haben auch keine Lust mehr, auf Johnson einzugehen. Und wir wissen ja auch nicht, er hat ja eine Art Ultimatum gestellt an die EU, aber ich vermute auch, das ist reine Taktik. Wir sehen es ja aus Amerika, wie weit Leute in der politischen Taktik inzwischen auch ohne jeglichen Anstand gehen können, das heißt nicht mehr ernsthaft zu verhandeln, aber die Spannung so hoch zu treiben, dass man am Ende auch möglicherweise dann genau das Gegenteil macht, also das heißt plötzlich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt, nur um dieser Dramatik die eigenen Leute zufriedenzustellen. Also ich glaube, die Brüsseler, also die Europäer, auch bei dem Gipfel, haben sich sehr vernünftig verhalten, ganz ruhig, und sagen, okay, Herr Johnson, auf und niederhüpfen, wenn Sie es unbedingt so haben wollen, denn die Situation in Großbritannien ist durch die Pandemie sehr ernst, das heißt, die Wirtschaft hat einen schweren Schlag bekommen als in Deutschland, und wenn da natürlich noch ein harter Brexit obendrauf gesetzt wird, ich glaube, das wird für England, für Großbritannien ziemlich schlecht ausgehen, zumal die Schotten wieder das Gefühl haben, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo wir uns selbstständig machen. Das heißt also, in der Summe hat Johnson keine guten Karten, aber versucht noch zu bluffen. Er ist ein Gambler, also ein Spieler, wie es auch Donald Trump ist. Und darauf hat sich, glaube ich, der Rest Europas ganz gut eingestellt.
Wird der Gambler nun abtreten müssen, der Spieler, oder ist die US-Wahl noch nicht gelaufen?
Die ist noch nicht gelaufen. Letztes Mal hatten wir ähnliche Werte, nicht ganz so stabil zugunsten des demokratischen Kandidaten, aber trotzdem, Donald Trump hat auf den letzten Metern zum Teil seine Leute besser mobilisieren können. Er ist ja ein großer Schauspieler an dieser Stelle, spielt mit den Emotionen und kann ja auch jede Unwahrheit, jeden Unsinn verkünden, ohne jetzt sagen wir dabei wirklich auch nur einen Augenblick das Gefühl der Scham zu haben. Wir haben das jetzt hier bei diesen Fernsehauftritten ja wieder gesehen, wir haben das jetzt bei seiner Corona-Erkrankung gesehen, wo ich nach wie vor Zweifel habe, ob das alles wirklich so stattgefunden hat, weil natürlich auch die Art und Weise der Genehmigung sehr merkwürdig ist bei einem Mann, der ja viele Vorerkrankungen mitbringt, allein schon sein Gewicht. Das heißt also, wir sind noch nicht durch. Ich glaube, wenn die Demokraten jetzt das Gefühl entwickeln, wie es letzte Mal der Fall war, ja, das ist gelaufen. Ich glaube, in diesen einzelnen Staaten, die noch wackeln, da ist noch einiges zu tun, weil das letzte Mal natürlich auch Hillary Clinton zwar 3 Millionen mehr Stimmen hatte, aber nicht die Wahlmänner. Die Amerikaner haben ja so ein archaisches Wahlsystem. Das repräsentiert sozusagen die Demokratie nicht gut. Und am Ende hat dann doch Donald Trump gewonnen. Also insofern, abgesehen von den Krisen, die danach noch gemalt werden. Also ich glaube, die letzten Wochen werden hart, und es gibt ja auch einen Effekt in Amerika seit Richard Nixon. Sozusagen gibt es ja auch keine Skrupel. Es gibt die sogenannte Oktoberüberraschung in den amerikanischen Wahlen. Das heißt, es wird irgendeine Geschichte lanciert, ob die stimmt oder nicht stimmt. Es spielt fast keine Rolle und wird mit Vehemenz betrieben, damit der Gegenkandidat in ein sehr schlechtes Licht rückt. Das heißt, wir können auch nur auf den letzten Meter solche Geschichten durchaus noch erleben. Und am Ende weiß niemand, wer da in Amerika zur Wahlurne geht. Zumal es ja auch daran manipuliert wird, dass zum Beispiel in Gegenden, wo mehr farbige Wähler sind, dass man da weniger Lokale hat, dass man da vielleicht stundenlang anstehen muss, was ja auch nicht jedermanns Sache ist. Also insofern sage ich mal, es wäre sehr fahrlässig für die Demokraten, wenn die sich jetzt schon als Sieger fühlen.
Was ist eigentlich eine Räuberpistole? Es ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Es ist eine große Pistole, die nicht so richtig funktioniert oder die grob schlecht ist. Eine Räuberpistole. Könnte man sagen, also wenn es eine unglaubliche Geschichte ist, dann ist es die mit dem Sturmgewehr und dem Sula-Waffenhersteller?
Ja, alles, was wir dazu erfahren, ist merkwürdig. Wobei ich das wieder, wie gesagt, vor dem Hintergrund des Bundeswehrbeschaffungsamtes, das in Koblenz sitzt, ich habe das schon noch zu Ostzeiten immer als Skandalbehörde erlebt. Das heißt, Denken Sie an den Starfighter, denken Sie an die Leo-Geschichten. Also es gab große Skandale in den 60er und 70er Jahren, 80er Jahren in der alten Bundesrepublik, wo immer wieder dieses Amt eine Rolle spielte, weil es keinen Durchblick gab, weil man das Gefühl hatte, da wird eine Hand wäscht die andere gearbeitet. Also eine Riesenbehörde, die mit Merkwürdigkeiten uns immer wieder versorgt hat, auch nach dem 90er Jahren. Wir haben ja heute fast kein Waffensystem, was rechtzeitig an der richtigen Stelle zum richtigen Preis ausgeliefert wird. Das mag jetzt für einen Pazifisten sehr, sehr wohltuend sein, sagen, okay, solange das so funktioniert, kann es mit der sozusagen Kriegsfreude in Deutschland nicht groß sein. Aber am Ende, gerade diese Geschichte mit dem Waffenhersteller Suhl, zeigt ja noch größere Merkwürdigkeiten. Also wenn ich den Informationen trauen kann, sind das überhaupt nur neue Mitarbeiter. Die sollen jetzt einen 250-Millionen-Auftrag mit 120.000 Gewehren für die deutsche Bundeswehr realisieren. Das klingt ja schon doch merkwürdig, abgesehen davon, dass die Firma vorher hat sie der Konkurrenz gehört, also Eckler & Koch, die jetzt dagegen klagen, aber die haben es dann verkauft an die Emirate. Also das Ganze ist als Paket schon sehr merkwürdig gelaufen. Und so wie ich das jetzt sehe, geht es ja nicht nur um Patentstreite, sondern es geht wieder darum, ob diese Behörde an irgendeiner Stelle außer Kontrolle ist, wer da mit wem gekungelt hat. Und ich vermute mal, also die Suhler werden weiter auf einen Großauftrag warten. Das wird nicht der sein, den sie realisieren. Insofern sei jetzt mal okay, mancher Lokalpatriot wird sagen, ja, da geht viel Geld verloren für das Land und auch für die Firma, das ist richtig, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, nicht derjenige zu sein, der die Welt mit Schussfeuerwaffen ausrüstet, die ja nun in vielen Konflikten dann eingesetzt werden. Wir stellen ja auch immer wieder fest, dass in Afrika, in Asien plötzlich diese, auch in Mexiko, diese Gewehre auftauchen und dann zum Teil in grausamste Konflikte mit hinein wir verwickelt werden. Also insofern vielleicht auch ein gutes Zeichen.
Herr Lochthofen, liegt Ihnen noch was auf dem Herzen?
Ach, wir könnten ja hier Dutzende Themen nehmen, die im Augenblick eigentlich unter dem Radar gehen, aber ich glaube schon, dass die Corona-Geschichte uns stärker beschäftigt. Wir sehen ja, dass die Zahlen steigen. Wir sehen, dass sie ein bisschen Zeit versetzt. Das ist ja das Dilemma, dass viele Menschen das nicht verstehen. 14 Tage später spiegelt sich das dann in diesen Wachstumsraten. Das heißt, wenn heute der Appell kommt, dann kann der höchstens erst in 14 Tagen wirken. Das ist, glaube ich, etwas, was ein Teil der Bevölkerung gar nicht rafft, dass sie das gar nicht mitkriegen. Sagen, auch hier drumherum ist doch alles in Ordnung. Dass da unterschwellig selbst eine ländliche Gegend wie um Semmerda herum plötzlich zum Hotspot deutschlandweit wird mit. Das ist schon ein Zeichen dafür, es ist ernst an dieser Stelle und insofern sage ich jetzt mal, okay, passen Sie auf, halten Sie sich ein bisschen zurück, dann können wir höchstwahrscheinlich auch Weihnachten halbwegs vernünftig feiern. Das entscheiden wir jetzt und das entscheiden wir, nicht irgendjemand.
Sagt Sergei Lochthofen, ich bedanke mich recht herzlich und höre Sie und wir hören uns um die gleiche Zeit am nächsten Montag wieder.
Ich hoffe doch,
danke, tschüss.
Tschüss.